Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und freue mich, dass Sie auch in dieser neuen Folge wieder dabei sind. Heute wollen wir uns mit dem Hochlauf der Tiefengeothermie befassen. Die Bundesregierung setzt ihren Koalitionsvertrag um. Im August wurde im Kabinett das sogenannte Geothermiebeschleunigungsgesetz beschlossen, das jetzt ins parlamentarische Verfahren gehen wird. Geht jetzt alles ganz schnell bei der Tiefengeothermie, Herr Möhring?
Ja, moin, Frau Ahrens. Ja, das wäre hervorragend. Ganz so einfach wird das natürlich dann nicht. Der Begriff Geothermiebeschleunigungsgesetz, der ist schon mal ein bisschen verwirrend. Nicht die Geothermie oder der Hochlauf wird durch dieses Gesetz automatisch beschleunigt, sondern allein die erforderlichen staatlichen Genehmigungsverfahren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, nicht falsch verstehen, aber es gibt weitere wichtige Randbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und mal als Spoiler vorweg, leider gibt es da noch ein paar echte Hürden für einen erfolgreichen Hochlauf.
Mal zur Einordnung. Wofür brauchen wir denn eigentlich die Tiefengeothermie?
Ja, was leistet Tiefengeothermie? Ganz kurz, aus mehreren tausend Metern Tiefe wird mit Hilfe von Tiefbohrungen heißes Wasser an die Oberfläche gebracht. Ganz einfach, je tiefer man bohrt, umso wärmer wird das Wasser. Faustregel, 3 Grad wärmer pro 100 Meter. Bei 2000 Meter, also rund 60 Grad. Die in dem Wasser enthaltene Energie, die kann man dann zur Wärmeerzeugung, aber auch zur Stromerzeugung nutzen, wenn es heiß genug ist. Und Tiefengeothermie erzeugt erneuerbare Energie, die im Erdinneren permanent neu reproduziert wird. Und von besonderer Bedeutung, sie ist jederzeit verfügbar. Wir hadern ja bei Energie aus Wind und Sonne zunehmend damit, dass sie an zu vielen Stunden im Jahr nicht zur Verfügung steht und dann ganz teuer ersetzt werden muss. Backup. Das ist bei der Tiefengeothermie nicht der Fall. Auch im kalten Winter steht sie zuverlässig zur Verfügung.
Und wo stehen wir aktuell? Was sind die politischen Ziele?
Ja, harte Wahrheit, die Tiefengeothermie steht zurzeit in der absoluten Nische. Ja? Weniger als 2 Terawattstunden werden im Jahr produziert und das ist weit weniger als 1% des deutschen Wärmebedarfs, der bei mehr als 1000 Terawattstunden im Jahr liegt. Bislang sind übrigens auch nur 16% der deutschen Wärme überhaupt erneuerbar, zum ganz großen Teil aus Biomasse erzeugt und auch der Anteil von Wärmepumpen ist bislang eher klein. Also es gibt noch viel zu tun im Wärmemarkt. Und völlig zu Recht, kommen wir zurück zur Tiefengeothermie, will die Bundesregierung die aus Tiefengeothermie erzeugte Wärmemenge massiv erhöhen. Bis 2030 sollen 10 Terawattstunden pro Jahr erzeugt werden. Auch das ist noch vergleichsweise wenig, aber es wäre ein echter Start.
Helfen Sie mir, wie hoch sind denn die Potenziale der Tiefengeothermie? Steht sie überall zur Verfügung und wofür können wir sie nutzen? Das ist ja wohl kaum was fürs Einfamilienhaus.
Nee, sicherlich nicht fürs Einfamilienhaus. Da bietet sich dann die flache Geothermie an. Die Tiefengeothermie, die ist von großer Bedeutung für Wärmenetze, also zum Beispiel Fernwärme, bei der in den kommenden Jahren viele Heizkraftwerke, die bislang mit Kohle oder Erdgas betrieben werden, klimaneutral ersetzt werden müssen. Große Aufgabe. Es kommen aber auch kleinere, sogenannte Nahwärmekonzepte in Betracht. Ja, und zum Potenzial. Die Wärme in der Erde ist grundsätzlich mal unerschöpflich. Das macht es so attraktiv. Aber es gibt dann mehr oder weniger geeignete Regionen in Deutschland, je nach Geologie im Untergrund, wo sich das auch wirklich lohnen kann. In Süddeutschland das sogenannte Molassebecken oder den Oberrheingraben. Aber auch im übrigen Deutschland gibt es viele geeignete Regionen, zum Beispiel im norddeutschen Becken. Das Fraunhofer-Institut hat mal ermittelt, dass es ein technisch verfügbares Potenzial von mehr als 300 Terawattstunden pro Jahr gäbe. Also dann verglichen mit dem Ziel von 10. Ja? Also das ist schon eine Menge. Es gibt auch höhere Zahlen. Am Potenzial scheitert der Hochlauf also nicht.
Und warum ist die Tiefengeothermie dann bisher noch so klein? Der Veränderungsdruck im Wärmemarkt, der ist doch riesig.
Ja, das ist eine super Frage. Und das bringt uns letztlich dann auch zu den Herausforderungen. Die gute Nachricht vorweg, technisch ist alles vorhanden für erfolgreiche Projekte. Die Analyse des Untergrunds und die Tiefbohrtechnologie, die kann sich auf Technologien und Fähigkeiten verlassen, die bei der Öl- und Gasförderung seit vielen Jahrzehnten angewandt werden und in Deutschland ja auch weiterhin abgerufen werden können. Auch der Betrieb von Wärmenetzen, der ist seit Jahrzehnten gut verstanden und alles technisch machbar. Die Stadtwerke München, die betreiben seit mehr als 20 Jahren erfolgreiche Tiefengeothermie. Beispielhaft sage ich dazu. Aber es gibt auch eine Reihe von weiteren erfolgreichen Tiefengeothermie-Projekten woanders in Deutschland.
Und was hemmt den Fortschritt konkret, wenn das seit Jahrzehnten erfolgreich betrieben wird?
Ja, also ich sehe drei Punkte. Ganz viel spielt sich zwischen Daumen und Zeigefinger ab. Heißt, die über Tiefengeothermie erzeugte Wärme, die muss ja letztlich wettbewerbsfähig sein. Ja? Und bei konventionellen Heizungen, zum Beispiel mit Erdgas, kostet die Wärme mittlerweile, ich glaube, teilweise mehr als 10 Cent die Kilowattstunde. Und das ist wegen der Gaskrise seit dem Ukraine-Krieg schon wirklich teuer. Tiefengeothermie zu diesen Kosten darzustellen, erscheint aktuell unmöglich. Allein die Projektentwicklung inklusive der Bohrungen kostet schnell einen zweistelligen Millionenbetrag.
Aber ist denn der Vergleich mit Erdgas und Erdöl sinnvoll? Daraus wollen wir doch aussteigen.
Ja, exakt. Langfristig kann es nicht um Erdgas oder Heizöl als Alternative gehen, sehe ich genauso. Da geht es um den Vergleich zum Beispiel zur Wärmepumpe. Aber machen wir uns nichts vor. Höhere Energiekosten haben die Lebenshaltungskosten in Deutschland massiv in die Höhe getrieben. Da kann man nicht einfach weitere Kosten kreieren und sagen, macht mal. Ja? Aber ich sehe es genauso. Es geht um die langfristig relevanten Kosten der Wärme in Deutschland. Und da wird es dann langfristig auch nicht mehr um Erdgas oder Heizöl gehen können. Aber die Übergangsphase so zu gestalten, dass Wärme bezahlbar bleibt und Investoren und Verbraucher damit leben können, das ist eine riesige Herausforderung.
Also sind mal wieder die Kosten das zentrale Problem beim Umbau der Energielandschaft. Warum überrascht das nicht? Ist dann nicht die Wärmepumpe die bessere Lösung für den Wärmemarkt?
Naja, niemand sollte glauben, dass die Wärmepumpen jetzt automatisch wettbewerbsfähig sind. Ja? Wo sind denn die Strompreise in Deutschland? Und wie hoch sind die finanziellen Unterstützungen für den Erwerb von Wärmepumpen? Ja? Die Unterstützung für die Wärmepumpen gibt es ja nicht, weil der Staat zu viel Geld hat, sondern weil es darum geht, hier eine neue Technologie wirtschaftlich verkraftbar in den Markt zu bringen. Beide Technologien erfordern Anschubfinanzierung, Wärmepumpen oder Tiefengeothermie. Und das ist auch okay. Sollte aber ehrlich gesagt meines Erachtens gleichgewichtet erfolgen. Also keine Sonderbehandlung für Wärmepumpen, sondern auf Augenhöhe zum Beispiel mit der Tiefengeothermie. Und wichtig, was ja hier aus meiner Ecke kommt, bitte nicht missverstehen, es geht nicht um das eine oder das andere, sondern es geht um einen kosteneffizienten Mix von klimaneutralen Technologien. Und so interpretiere ich übrigens auch Ministerin Reiche, wenn sie sagt, sie wolle keine Leaks-Wärmepumpe. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Lassen Sie uns in diesem Vergleich nachher vielleicht nochmal auf den Systemnutzen der Tiefengeothermie im Vergleich mit Wärmepumpen kommen. Das ist ganz spannend.
Okay. Was ist der zweite Punkt, an dem der Hochlauf krankt?
Vor der Hacke ist es duster. Zusammengefasst heißt, ein Tiefengeothermie-Projekt muss mit den Unwägbarkeiten des Untergrundes klarkommen. Das unterscheidet es zum Beispiel vom Bau eines Kraftwerks. Die Geologie muss vorab untersucht werden, zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit und die Temperatur des Wassers und die Bohrung muss konzipiert werden. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch professionell umgesetzt werden.
Hört sich erstmal ziemlich riskant an.
Wichtig ist zu verstehen, Tiefengeothermie-Projekte erfordern sorgfältige Vorbereitung. Die gute Nachricht, die erforderlichen Technologien sind alle da. Wie gesagt, bei der Öl- und Gasindustrie kommen grundsätzlich die gleichen Technologien und Anforderungen zum Tragen. Dort geht es um Kohlenwasserstoffe, hier geht es um Wasser, das gefördert wird. Natürlich bleiben am Ende Restrisiken, zum Beispiel bezüglich der Bohrung selbst oder bezüglich der förderbaren Wassermenge. Aber professionell entwickelte Projekte führen zu einer Minimierung dieser Risiken.
Wie man damit umgeht, das spreche ich gleich gerne nochmal an. Aber vorher, was ist der dritte Punkt?
Ja, der dritte Punkt ist, dass der Ort der Tiefengeothermiebohrung und der Ort der Wärmenutzung definitiv nicht zu weit auseinanderliegen sollten. Das liegt daran, dass sich warmes Wasser schlecht zu vertretbaren Kosten über größere Strecken transportieren lässt, ohne an Temperatur zu verlieren. Wer ein Tiefengeothermie-Projekt plant, muss also bereits wissen, wo er in der Nähe der Produktion die erzeugte Wärme einsetzt. Also zum Beispiel für das Fernwärmenetz. Wer ein neues Wärmenetz aufbauen will, muss sich Gedanken machen, wie hoch der Wärmebedarf ist, und zwar über das Jahr verteilt. Aber auch der Spitzenbedarf an der Wärme ist natürlich zu klären. Diese Randbedingungen sind vergleichsweise gut planbar und berechenbar. Das ist auch ein wichtiges Planungselement. Und Stadtwerke die sich gerade mit der kommunalen Wärmeplanung beschäftigen, werden sich diese Fragen alle längst gestellt haben. Ja? Es geht darum, wie hoch der Wärmebedarf ist, der mit der tiefen Geothermie abgedeckt werden soll. Und das ist dann auch noch je nach Jahreszeit unterschiedlich. Es sei denn, der Wärmebedarf ist auch im Sommer so hoch, dass die Tiefengeothermie durchlaufen kann, was natürlich unter Kostengesichtspunkten ideal wäre. Aber da gibt es viele unterschiedliche Voraussetzungen für solche Projekte.
Ihre Punkte haben mit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz aber auf den ersten Blick nichts zu tun. Ist das mal wieder ein Gesetz, das an den Nöten und Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht?
Nein, keinesfalls. Es ist ein Gesetz, das neben anderen Regelungsnotwendigkeiten einzuordnen ist. Ja? Also ich kann Ihnen versichern, dass sich die Projektbetreiber sehr darüber freuen, wenn ihre Projekte belegbar schneller umgesetzt werden können. Das nimmt wichtige oder gewichtige Unsicherheiten aus der Projektdurchführung heraus. Das wäre sonst ehrlich gesagt mein vierter Punkt gewesen, wenn es darum geht, warum die Tiefengeothermie sich so schwer tut. Schnellere Genehmigungsverfahren durch harte Fristen, Rechtswegverkürzung, die Einordnung der Tiefengeothermie als Projekte im überragenden öffentlichen Interesse, das sind alles ganz wichtige und richtige Erleichterungen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Bundestag das dann genauso sieht. Dazu gehört dann allerdings auch, dass die verantwortlichen Behörden in der Umsetzung diese Geschwindigkeit auch abliefern. Und da tauchen auch Fragen auf. Ja, haben Sie ausreichend fachkundiges Personal und haben Sie die notwendigen digitalen Werkzeuge, um die Prozesse entsprechend dieser Anforderungen zu steuern? Ich befürchte, das fällt uns nicht in den Schoß. Aber nochmal, das Beschleunigungsgesetz hilft, nur müssen eben auch andere Baustellen bearbeitet werden.
Dann zurück zu Ihren Punkten, was den Hochlauf bisher verhindert. Was soll denn zum Beispiel passieren bezüglich der Wirtschaftlichkeit von tiefen Geothermieprojekten?
Also machen wir uns nichts vor. Zunächst müssen die Akteure der tiefen Geothermie entlang der Wertschöpfungskette die Kosten optimieren. Dazu gehört die professionelle Konzeption der Geothermiebohrung und der erforderlichen Anlagen, aber natürlich auch die optimierte Nutzung der Wärme. Auch der Staat hat eine Rolle. Ja? Um den Übergang hinzubekommen, wird es nicht ohne Subventionen gehen. Da unterscheidet sich die tiefen Geothermie nicht von Wärmepumpen oder grünem Wasserstoff oder von Strom aus Wind und Photovoltaik.
Und was heißt das konkret für die Tiefengeothermie?
Dass eben auch Staat hier eingreift. Zum Beispiel mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, für die Experten bekannt, kurz BEW. Da werden auch Geothermieprojekte mit direkten Subventionen gefördert, wenn sie Teil eines klimaneutralen Wärmenetzes sind. Es gibt zusätzlich auch KfW-Programme, also der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, die zinsgünstige Kredite anbieten und auch neben der BEW-Förderung genutzt werden können. KfW räumt auch die Möglichkeit ein, dass beim Misserfolg des Projektes nur ein Teil des Darlehens zurückgezahlt werden muss. Ja, das sind genau die richtigen Instrumente für die notwendigen wirtschaftlichen Anreize für Tiefengeothermie-Projekte. Das ist also alles gut. Könnten sie mit höheren Mitteln ausgestattet werden? Ja, sicher. Aber ich meine, schauen wir mal, was aktuell in Berlin möglich ist.
Ja, angesichts knapper öffentlicher Kassen ist das wohl der falsche Zeitpunkt, um jetzt noch nach mehr Geld zu rufen.
Guter Punkt. Wir können erwarten, dass in Berlin vermutlich ein großes Buhlen um den jeweiligen Anteil am Subventionskuchen stattfinden wird. Aber nochmal, die staatlichen Unterstützungsprogramme, die haben ja eine erhebliche steuernde Wirkung. Ja? Die müssen dann eben auch technologieneutral ausgestaltet werden.
Also eine Sternstunde für Lobbyisten, Herr Möhring. Bringen Sie sich da auch in Stellung?
Wie gesagt, bei schlechter Kassenlage muss sehr genau hingeschaut werden. Auch bei Subventionen muss in Alternativen gedacht werden. Ja, will ich die eine oder die andere Technologie subventionieren? Mein Punkt, bitte nicht im Teppichhandel, sondern im Zusammenhang mit objektiven Kriterien. Und ein Kriterium ist sicherlich die Bereitstellung von Energie. Wie viel erneuerbare oder klimaneutrale Energie kann ich mit einem eingesetzten Subventionseuro generieren? Oder wie viel CO2 kann ich damit einsparen? Aber die Fragestellung lässt sich noch weiter fortsetzen. Wie groß ist eigentlich der Beitrag einer Technologie zum Energiesystem insgesamt? Und da muss man bei der Tiefengeothermie genau hinschauen. Sie hat einen ganz wichtigen Nutzen für das Energiesystem insgesamt, der meiner Ansicht nach viel größere Bedeutung verdient.
Das müssen Sie mir bitte erklären. Was meinen Sie mit einem Systemnutzen?
Ich hoffe, das ist nicht zu komplex. Im Wärmemarkt treffen künftig in besonderer Weise die Wärmeerzeugung und die Stromerzeugung aufeinander. Wärmepumpen brauchen bei aller Effizienz insbesondere im Winter für die Heizperiode, erhebliche Mengen an Strom. Einmal wegen des großen Wärmebedarfs, aber auch, weil die normalerweise genutzten Luft-Wasser-Wärmepumpen im Winter bei kalter Umgebungsenergie weniger effizient arbeiten als bei warmer Luft. Die brauchen also mehr Strom, um die Energie zu erzeugen. Für diesen Strombedarf muss das vorgelagerte Stromnetz ausgelegt sein. Und je mehr Wärmepumpen eingesetzt werden, desto höher ist die benötigte Stromleitungskapazität. Das erzeugt Leitungssystemkosten. Und dann gibt es zusätzlich natürlich noch das Stromerzeugungssystem. Da wissen wir, dass es im Winter weniger erneuerbaren Strom gibt, weil die Photovoltaik kaum noch Strom erzeugt. Und zu Dunkelflauten hatten wir uns hier ja im Podcast schon mehrfach unterhalten. Also, das Stromerzeugungssystem muss so ausgelegt werden, dass auch im Winter jederzeit genug Strom vorhanden ist. Stichwort: Wir brauchen Backup-Kraftwerke. Auch sie müssen gebaut und bezahlt werden. Ist ja in Deutschland hoch umstritten, erstaunliche Diskussion, sage ich mal vorsichtig. Der steigende Strombedarf, insbesondere im Winter, muss gemanagt werden, wenn Wärme zunehmend über Strom erzeugt wird. Dazu kommt dann auch noch der Hochlauf der Elektromobilität. Und was dann im Winter auch heißt, dass mehr Strom aus konventionellen Kraftwerken benötigt wird. Und das ist nicht klimaneutral ohne CCS. Anderes Thema, machen wir heute nicht. Kurz, wir müssen den Stromverbrauch im Winter unter Kontrolle behalten, sonst gehen im Winter die CO2-Emissionen unnötig hoch.
Und was ändert sich bei der tiefen Geothermie?
Aha, Geothermie, auch die flache, nicht nur die tiefe Geothermie, liefert das ganze Jahr zuverlässig Wärme, hatte ich angesprochen. Es ist eine erneuerbare Energie, die ganzjährig 24/7 verfügbar ist. Wenn ich also Wärme mit Geothermie erzeuge, anstatt allein mit Wärmepumpen, dann reduziere ich den Strombedarf für die Wärmeerzeugung ganz erheblich. Erst recht bei der tiefen Geothermie mit Wassertemperaturen, die ja von 60 bis 120 Grad oder mehr gehen können. Also je mehr Tiefengeothermie, desto geringer die Systemkosten für das Stromnetz bzw. für die Stromerzeugung. Ich würde mir wünschen, dass dieser Beitrag zur Stromsystemoptimierung angemessen berücksichtigt wird. Zum Beispiel auch bei der kommunalen Wärmeplanung. Geothermie reduziert die Stromsystemkosten. Das gehört meiner Ansicht nach auf die Tagesordnung. Und diese grundsätzliche Überlegung gilt übrigens auch dort, wo Tiefengeothermie zur Optimierung um Wärmepumpen ergänzt wird. Auch dort sorgt die gleichbleibende Wärme aus der Tiefe für einen insgesamt geringeren Strombedarf. Ich habe nicht gesehen, dass diese Reduzierung der Systemkosten bislang wirklich umfassend berücksichtigt würde, geschweige denn wirtschaftlich honoriert. Also da ist Handlungsbedarf.
Kommen wir zurück zur staatlichen Förderung der Projekte. Ich nehme an, Sie sind kein Freund von Lösungen über die Gießkanne, sondern eher orientiert am Nutzen des Projektes.
Ja, in der Tat. Und wenn ich noch ein ganz wichtiges Detail ergänzen darf, jedenfalls aus meiner Sicht. Wir sprachen ja über die geologischen Risiken und die technischen Risiken bei der Durchführung der Bohrung.
Zu denen Sie gesagt hatten, dass diese Risiken sich minimieren lassen.
Exakt. Und das ist auch bei der finanziellen Förderung zu berücksichtigen. Nur solche Projekte sollten gefördert werden, bei denen die professionelle Planung und Durchführung sichergestellt ist. Wir wollen Projekte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Meine Sorge ist nämlich, ehrlich gesagt, ganz schlicht und ein bisschen auch politisch orientiert. Erleben wir in Deutschland in der Zukunft eine Reihe von schiefgegangenen Projekten, können wir sicher sein, dass die positive Grundeinstellung zur tiefen Geothermie sehr schnell wieder in Frage gestellt wird. Daher bitte nur die professionell konzipierten Projekte fördern. Die Voraussetzungen dafür lassen sich meines Erachtens sauber beschreiben. Die Tiefengeothermie, die startet nicht bei Null. Ich hatte es gesagt, es gibt aus der Öl- und Gasindustrie tiefe Erfahrung bei der Bewertung des Untergrundes und bei der Durchführung von Bohrungen. Aber zur Vollständigkeit gehört, dass es selbst bei professioneller Durchführung noch Restrisiken bezüglich der Fündigkeit gibt.
Darauf habe ich gewartet gewissermaßen. Das große Thema Fündigkeitsversicherung, das es ja sogar in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Es sollen geeignete Instrumente für die Absicherung des Fündigkeitsrisikos eingeführt werden. Sorgt das für die notwendige Sicherheit der Investoren? In welchem Verhältnis steht denn so eine Versicherung zu den anderen Unterstützungsmechanismen?
Ja, also die gute Nachricht in der Tat. Wir können davon ausgehen, dass eine staatlich flankierte Fündigkeitsversicherung kommen wird. also die KfW und auch der Versicherer hier Münchner Rück, Minagri, die haben auch dazu ein Programm entwickelt, das wird dafür sorgen, dass die Risiken eines Fehlschlages versichert werden können. Und verbunden mit den Zuschüssen, über die wir gerade geredet haben, lässt sich so auch das verbleibende Risiko des Projektes absichern.
Was passiert dann genau, wenn die Tiefengeothermiebohrung fehlgehen sollte? Bekommt das Stadtwerk, das ein solches Projekt entwickelt, dann sein eingesetztes Geld zurück?
Ja. Das wird jedenfalls zum Großteil der Fall sein, je nachdem, wie die einzelnen Instrumente staatlicher Hilfe dann genutzt werden. Dann kommt, kann man so zusammenfassen, der Projektbetreiber weitgehend unbeschadet aus der Nummer wieder raus, wenn das Projekt nicht erfolgreich war. Das ist ein ganz wichtiges Element.
Womit hier ein entscheidendes Risiko gemanagt wäre. Erwarten Sie einen Goldrausch, wenn diese Finanzierungs- bzw. Versicherungswerkzeuge verfügbar sind?
Ich erwarte, dass viele Projekte, die bislang auf der wirtschaftlichen Seite oder auf der technischen Seite offene Punkte hatten, jetzt also positiver bewertet werden können. Und die Herausforderung, die ich sehe, stellt sich ehrlich gesagt an einer anderen Stelle. Wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn damit alle Projekte positiv zu Ende gehen. Wie gesagt, erfolgreiche Projekte brauchen professionelle Projektentwicklung. Und eines muss bei der Fündigkeitsversicherung klar sein. Diese Versicherung versichert letztlich nicht den Erfolg, sondern der Misserfolg wird bereinigt. Damit ist dem Investor aber ehrlich gesagt ja nur auch nur zum Teil geholfen, nicht? Er kommt durch Beihilfen und Versicherungen wirtschaftlich unbeschadet aus einem erfolglosen Projekt heraus. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht, aber eigentlich sollte ja ein mit Tiefengeothermie betriebenes Fern- oder Nahwärmenetz betrieben werden. Ja, wenn das in der geplanten Form nicht möglich ist, braucht der Projektbetreiber Alternativen für die Wärmeerzeugung.
Ist das dann nicht immer noch zu riskant, zum Beispiel für ein Stadtwerk, das sein Wärmenetz mit Tiefengeothermie betreiben will?
Aus meiner Sicht nein. Also jedenfalls nicht, wenn professionell gearbeitet wird. Tiefengeothermie ist kein Roulette. Ja? Wichtig ist, dass die Risiken des Untergrundes professionell gemanagt werden. Ich weiß, ich wiederhole mich hier heute, aber das muss man wirklich, wirklich betonen. Und dann kann man eben auch erreichen, dass das Fündigkeitsrisiko wirklich minimiert wird. Scheitern muss die echte Ausnahme bleiben. Und das muss sich auch niederschlagen, das hatte ich auch schon angedeutet, das muss sich auch niederschlagen in den Bedingungen für Subventionen oder auch in den Bedingungen für die Fündigkeitsversicherung. Allein solche Projekte müssen oder sollten unterstützt werden, bei denen im normalen Ablauf mit einem erfolgreichen Projekt zu rechnen ist. Bitte keine Gießkanne.
Und wie erreicht man das?
Indem man die Förderung an das Vorliegen von klaren projektbezogenen Voraussetzungen knüpft, sowohl was die geologische Analyse angeht, also die Bewertung des Untergrundes, aber auch mit Blick auf die Planung und Durchführung von Bohrungen. Ja, hier müssen festzulegende Standards eingehalten und überwacht werden. Also der BVEG als Verband hat sich mit diesem Thema mit großer Intensität befasst und entsprechende Leitfäden hergestellt, wie die Tiefengeothermie-Projekte angegangen werden sollten.
Können Sie das mal konkreter machen mit den BVEG-Leitfäden?
Ja, sicher sinnvoll. Also einer der Leitfäden befasst sich mit der Bewertung geologischer Erfolgswahrscheinlichkeiten vor der ersten Bohrung. Und ein weiterer Leitfaden fokussiert auf die wirtschaftliche Bewertung geologischer Risiken. Und beim dritten geht es um das bohrtechnische Risikomanagement insgesamt. Ja, hört sich jetzt komplex an, aber es beschreibt unterschiedliche Themen und Phasen eines Projektes. Und der BVEG hat natürlich auch Leitfäden zur Bohrungsintegrität. Ne? Bohrungen müssen dicht sein und bleiben. Ja? Wir machen uns dabei, das ist einfach ein echter Vorteil, wir machen uns dabei das tiefe Know-how der BVEG-Mitglieder auch aus der Öl- und Gasindustrie zunutze. Ja? Bei der Öl- und Gasförderung sind ja bekanntlich viele geologische Fragestellungen ganz ähnlich. Und die Bohrungen selbst folgen denselben technischen Anforderungen. Worum es letztlich geht, ist, Fündigkeitsrisiken reduzieren und damit fundierte Investitionsentscheidungen und Versicherbarkeit ermöglichen.
Warum sind Ihnen Ihre Leitfäden so wichtig? Verkauf von Technologie und Prozessmanagement? Das macht doch Projekte nur teuer. Schöne Lobbyarbeit, würde ich dann sagen.
Ja, das habe ich tatsächlich echt schon mal gehört. Nein, wir wollen den Erfolg der Tiefengeothermie. Misserfolge schrecken neue Projekte ab, weil Vertrauen in die Machbarkeit verloren geht und in die Fähigkeit, das auszurollen. Und wir alle ahnen doch, wie Politik reagieren würde, wenn eine unerwartet hohe Anzahl von Projekten da sind, die nichts geworden sind. Und es geht auch darum, dass wir uns keine Umweltschäden erlauben können und wollen. Professionelle Arbeit verhindert das. Ja? Und leider muss man auch sagen, gab es bei Geothermieprojekten auch Beispiele, wo das nicht der Fall war. Und das schreckt ab. Ja? Und das kann ich sogar nachvollziehen. Also kurz, wir brauchen erfolgreiche Projekte. Staat muss das in seiner Regulatorik reflektieren.
Herr Möhring, Deutschland ist nun nicht dafür berühmt, bereit zu sein, Risiken einzugehen. Beschreiben Sie hier nicht gerade den Case für Wärmepumpen anstatt für Tiefengeothermie? Also aktive Risikovermeidung?
Guter Punkt, gute Perspektive. Also zum einen, die Risiken der Tiefengeothermie sind bei gutem Management beherrschbar, haben wir besprochen. Zum zweiten, die Tiefengeothermie ist der geborene Partner für die Fernwärme und für die Nahwärme. Wie soll denn der riesige Wärmebedarf bei der Fernwärme klimaneutral bitte dargestellt werden? Ja? Und zum dritten, der Systemwert der Tiefengeothermie, hatten wir vorhin angesprochen. Dieser Systemwert macht die Tiefengeothermie zusätzlich so wertvoll für den integrierten Energiemarkt. Und damit bin ich nicht gegen Wärmepumpe, ja, damit das ganz klar ist. Die Wärmepumpe hat große Anwendungsbereiche. Ja. Ich habe zu Hause seit mehr als 10 Jahren auch eine Wärmepumpe. Übrigens mit Geothermie aus einer nicht ganz 100 Meter tiefen Bohrung.
Herr Möhring, Sie sprachen vorhin denkbare Umweltschäden an. In Deutschland regt sich ja Protest auch gegen die Tiefengeothermie, weil es schon zu Schäden gekommen ist. Wie ordnen Sie das denn ein?
Also zunächst mal, in Deutschland gibt es keine Technologie, die völlig protestfrei von der Bevölkerung unterstützt wird. Ja, es gibt unterschiedliche Motivationen für Protest. Vielfach geht es nicht darum, dass der Nutzen der Tiefengeothermie verneint würde oder so, sondern es geht um den sicheren Betrieb oder die Gefahr von kleineren Erdbeben. Die Umweltbedenken müssen adressiert werden. Ja? Eine professionelle Projektdurchführung führt nicht nur zu erfolgreichen Projekten, sie vermeidet auch Umweltschäden. Ja? Hier sind die Unternehmen gefordert. Und natürlich sind auch Politik und Fachbehörden aufgerufen, ihre jeweilige Rolle auch gegenüber den Menschen im Land auszuüben, ja, und zu überzeugen. Und dann lassen sich Bedenken ausräumen. Tiefengeothermie sorgt für eine sichere, erneuerbare und umweltverträglich produzierte Wärme.
Letzte Frage. Was muss jetzt passieren, damit es wirklich losgeht für die Tiefengeothermie?
Die Regierung bringt meines Erachtens die richtigen Werkzeuge auf den Weg. Also prima. Jetzt geht es um Feintuning, aber das wird wichtig. Das Geothermiebeschleunigungsgesetz ermöglicht effiziente Verfahren, wobei es eben, hatte ich gesagt, immer auch Menschen in den Behörden geben muss, die diese Beschleunigung dann ermöglichen. Das braucht Aufmerksamkeit. Und dann brauchen wir klar beschriebene Regularien, nach denen Zuschüsse vergeben werden bzw. Fündigkeitsversicherungen ermöglicht werden, basierend auf Budgets, die Tiefengeothermie-Technologie offen gleichwertig gegenüber anderen Technologien behandelt. Ja? Ich kann nur wiederholen, keine Gießkanne, sondern geknüpft an klare Vorgaben für die professionelle Projektentwicklung und Durchführung. Dann werden wir in Deutschland einen erfolgreichen Hochlauf der Tiefengeothermie möglich machen. Da bin ich absolut überzeugt.
Vielen Dank für heute, Herr Möhring. Ich nehme mit, wir stehen vor entscheidenden Monaten und Jahren für den Hochlauf der Tiefengeothermie und damit auch für den Umbau des Wärmemarktes insgesamt. Die Basis ist jetzt gelegt. Jetzt müssen Politikverantwortliche, Behörden und erst recht die Unternehmen dranbleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass auch Sie dran geblieben sind. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.